Der 123C Podcast. Heute zu Gast Sex- und Beziehungskolumnistin Gabriele Kuhn.
Die Entwickler wissen ja ganz genau, was sie machen müssen, damit unser Dopamin-Ding da oben im Hirn anspringt und sagt, mehr, 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 ich will mehr und ich will noch mehr was Neues und da muss noch was Besseres und Spannenderes geben und so. Beziehung ist ein Prozess. Das ist keine Sache, die in Stein gemeißelt ist, sondern das ist ein ständiges sich selber hinterfragen, also wirklich sich selbst als Individuum. Ich glaube, auch die jungen Menschen sind eben am Ende nur Menschen. Das hat was nichts mit dem Alter zu tun, sondern wir sind nur bis zu einem gewissen Grad multitaskingfähig. Wir können nicht allein leben, einsam sein. Wir brauchen einander mehr denn je in so komplexen Zeiten. Wir brauchen menschliche Netzwerke und digitale Netzwerke.
Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des 123C Podcasts, dem Podcast von 123C Digital Consulting. Ich bin Harald Grabner und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. In der letzten Folge hatten wir Romana Ruder zu Gast, die geschäftsführende Gesellschafterin des Future Health Lab. Sie hat mit uns über das Gesundheitssystem der Zukunft gesprochen und wie sie es besser, aber auch demokratischer machen möchte. Falls ihr wissen möchtet, welche Rolle die Digitalisierung dabei spielt und wer die größten Bremser der Nationen sind, hört unbedingt in die Folge rein. Ihr findet die Folgen auf allen gängigen Plattformen. Aber bevor ihr das tut, bleibt dran, denn heute wird es wieder mega spannend. In der heutigen Folge geht es in einer gewissen Weise auch um das Thema Gesundheit. Wir schauen uns nämlich an, wie die Digitalisierung unsere Beziehungen und unsere Sexualität verändert. Ein Thema, das uns wohl alle betrifft. Also danke, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los. Nachdem vor kurzem die Journalistin Martina Madner zu Gast war, freue ich mich heute, wieder eine sehr beeindruckende Frau aus der Medienwelt begrüßen zu dürfen. Unsere heutige Gästin hat ihre Karriere als Werbetexterin gestartet, damals, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte. Es ging 1995 richtig los bei der Tageszeitung Kurier, wo sie zunächst als stellvertretende Ressortleiterin im Freizeitmagazin begann und später das Ressort Lebensart aufbaute. Sie hat also die Online-Revolution in den Printmedien hautnah miterlebt und auch mitgestaltet. Besonders bekannt ist sie für ihre zwei Kolumnen, eine über Sexualität und sexuelle Gesundheit und die andere eine Kolumne über Beziehungen, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Michael Hufnagel schreibt. Was ich persönlich an ihr schätze, ist ihre Vielseitigkeit, ihre Offenheit und ihr Pioniergeist, den sie in ihrer Karriere immer wieder gezeigt hat. Herzlich willkommen, Gabriele Kuhn.
Hallo, freue mich, dass ich da bin.
Gabriele, du bist sozusagen ein Internet-Early-Bird, wie man schön sagt. Magst du uns vielleicht erzählen, wie deine ersten Berührungspunkte mit dem Internet damals aussahen?
Ja, gerne. Das ist jetzt wirklich schon verdammt lange her. Ich könnte jetzt gar nicht mehr sagen, welches Jahr das war, aber es war so, dass mich eine Anfrage erreichte. Ich war damals, also freiberufliche Werbetexterin, war gerade frisch gebackene Mutter und da hieß es plötzlich, es kommt da sowas wie elektronische Post und wo sich Computer miteinander verbinden können und ich soll dafür quasi einen Werbeprospekt schreiben. Und ich habe zugehört und der hat mir erklärt, elektronische Post, da macht's Bloink, da steht You have new mail. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ja. Das war damals die Firma Eunet. Ich glaube, einer der ersten Internet-Provider in Österreich. Und ich bin damals von dem damaligen Geschäftsführer Gründer eingeladen worden, da etwas zu schreiben. Und ich habe gesagt, ich kann aber nicht was schreiben, was ich nicht verstehe. Und dann hat er gesagt, na pass auf, dann gehen wir jetzt auf die Wirtschaftsuni und dann zeige ich dir das alles, wie das funktioniert. Und dann sind wir auf die Wirtschaftsuni und er hat dann ein bisschen herumgetippt und so und dann hat es auf einmal gesagt, so jetzt sind wir mit Stanford, mit der Universität Stanford verbunden und ich bin da gesessen und gedacht, was? What the fuck happens here? Ja. Und ja, und dann hat er mal gezeigt, wie das funktioniert mit der elektronischen Post und dann habe ich das schon langsam verstanden und habe mich da hineingearbeitet und dann entstand das erste Projekt für diese Firma. Um das Ganze dann auch zu erleben, habe ich dann ein Modem bekommen. Das war natürlich über die Telefonleitung und ich habe dann munter drauf los. Da gab es ja World Wide Web überhaupt noch gar nicht. Da gab es so, auch die Suchmaschinen alle nicht. Da gab es diese Frog und Meta-Crawler und wie das alles geheißen hat und so Gruppen. Und da habe ich mich dann halt irgendwie ja öfter verloren, sodass meine Telefonrechnung recht hoch war. Ja, aber es war spannend.
Das kommt mir bekannt vor. Genau. Ich kann mir auch noch an das Modem erinnern, sozusagen damals in meiner Wohnung, dass ich mir so herumgebimmelt hat und dann war man irgendwann einmal drinnen.
Ja.
Oder man hat gar nicht gewusst, kommt man jetzt rein oder geht's nicht. Das war immer das große Thema. Ne? Aber ursprünglich wolltest du ja in eine ganz andere Richtung. Was war ursprünglich geplant? Was wolltest du ursprünglich werden oder studieren?
Das war ja, glaube ich, geplant war gar nichts.
Okay.
Also in meinem Leben war so eigentlich nie ein Plan, aber eine Vorstellung und eine Idee.
Ja.
Ich wollte eigentlich Ärztin werden.
Okay.
Also ich hätte irrsinnig gern Medizin studiert.
Okay. Ja, hatte ich auch einmal die Idee. Damals, wie ich sozusagen in der Oberstufe war, da kamen ja die ganzen sozusagen Berater rein in die Schulklasse und haben gesagt, was könntest du werden? Da gibt es auch so Fragebögen, die man ausfüllen kann. Mhm. Da ist bei mir auch Arzt rausgekommen, aber ist dann nicht geworden.
Ja.
Ich bin dann im Marketing großteils gelandet. Das war sozusagen meine Ära. Da gab es eine lustige Geschichte da auch. Also mein Vater hat immer gesagt zu mir, aus dem Buben wird nichts, der geht sicherlich mal zum Zirkus. Und ich bin halt dann im Zirkus des Marketings gelandet. Ist ja ähnlich. Nein, das sind ja auch lauter lustige Leute und viele schon
absolut,
gehört.
Das absolut,
ist sehr lustig,
ja. Bisschen Akrobatik.
Ein bisschen Akrobatik ist auch dabei, wenn man spielt mit vielen Bereichen parallel. Das ist ja lustig, ja, genau. Aber 1995 bist du ja zum Kurier gekommen und du feierst ja bald dein 29-jähriges Jubiläum
bitte
dort.
Bitte nicht.
Nicht sagen, okay?
Oh ja, schon sagen, aber es ist ein Wahnsinn, ja.
Ja, aber das ist ja ewig lang. Ich meine, die Medienbranche ist ja, lebt ja auch von High on Fire. Das ist ja, oder?
Mittlerweile, aber der Kurier hat viele solche langjährige Mitarbeiter und der Kurier hat sich ja interessanterweise immer so ein bisschen auch als Familie verstanden.
Okay.
Und ich finde schon, dass das auch gelebt wurde und nach wie vor auch wird. High and Fire, ja, das gibt es natürlich, aber ja, es gibt noch viele Kollegen von damals.
Mhm.
Ja, die gehen jetzt alle dann reihenweise in Pension, klar.
Ja. Mhm. Aber das war ein spannender Zeitpunkt, denn 1996 ging ja der Kurier auch mit seinem Online-Auftritt live.
Ich weiß, dass es damals unglaubliche Diskussionen gab im Haus, ob man sowas überhaupt machen soll.
Mhm.
Weil das ist ja eine Konkurrenz zum, aber es war lang ein Zögern und hin und her und soll der Kurier überhaupt online gehen? Das kann ich mir noch erinnern, aber wann das genau war, weiß ich nicht, ja.
Aber wie hast du damals diese Stimmung in der Branche erlebt? Ich kenne das ja auch von den Medientagen damals, die in München immer stattfinden, da bin ich damals auch immer hingefahren. Da war das ja Aufregung pur, was da passiert. Ne? Da hat man ja gar nicht verstanden, was da eigentlich auf einem zukommt. Ne?
Nein, das hat man, glaube ich, überhaupt nicht verstanden. Ich glaube schon, dass der damalige Chefredakteur, das war der Peter Rabel zu dieser Zeit, schon irgendwie antizipiert hat, dass das ein Mega-Ding werden könnte. Und deswegen war ja auch dieses Zögerliche, dieses sollen wir sowas machen und so. Also so, wie gesagt, ich kann es nicht mehr genau replizieren, wie es war, weil ich in die Prozesse da nicht involviert war. Aber es gab Stimmen im Haus, die sagen, ja, das ist ja Blödsinn. Wozu brauchen wir das? Und ein sehr zögerliches Vorgehen auch war. Und es war auch strikt getrennt. Die Printredaktion, und deswegen kann ich so wenig aus dieser Zeit erzählen, hat damit kaum was zu tun gehabt. Das wurde ausgelagert. Das war eben dann Kurier.at oder Online-Redaktion und da gab es einen eigenen Chefredakteur und eigene Leute und so, ja.
Nein, eine Episode aus meinem Leben war ja damals in den 90er Jahren, da hatte ich gerade sozusagen Unternehmen gewechselt und da kam ich in ein Unternehmen, wo ich dann als Youngster, als Marketingleiter der Geschäftsführung und Vorstand erklären musste, warum man E-Mails braucht. Da bin ich wirklich so in einem Gremium gestanden vor lauter älteren heißen Herren im wahrsten Sinn des Wortes und musste sozusagen argumentieren, warum man jetzt überhaupt ein E-Mail braucht. Ich hatte damals noch ein Vierteltelefon in meinem Büro, konnte gar nicht gescheit telefonieren, aber das war sozusagen auch so eine Geschichte, wo man sagt, wozu ist das Ganze da? Das war schon sehr lustig Also sehr witzig.
Naja, das mit dem E-Mail ist spannend, weil wir hatten interessanterweise beim Kurier lange keine E-Mails.
Mhm.
Wir hatten ein internes Mailsystem. Und über dieses interne Mailsystem habe ich dann auch meinen Mann näher kennengelernt. Das diente diesem Zweck vor allem.
Schon die erste Online-Beziehung.
Oder? Quasi eine Online-Beziehung gehabt. Ja. So von der, vom Kennenlernen bei der Weihnachtsfeier, dann plötzlich war es ein, ja, online, bloing, bloing, bloing.
Okay.
Das war alles intern und keiner hat sich nur eine Sekunde einen Gedanken gemacht, dass das ja vielleicht auch irgendwo anders gesehen werden konnte. Nein, nein, das war lustig. Aber da gab es noch keine Kurier.at-E-Mail-Adressen. Das kam dann später.
Also wirklich E-Mail für dich, wie es im Film war, sozusagen live.
Ja, yes. Ja. Und ich habe aber schon früher als freie Mitarbeiterin beim Kurier begonnen. Und ich weiß, so 1994, 95 habe ich, durch das, dass ich einer der wenigen war, die privat einen, oder eigentlich die einzige, die privat einen E-Mail und auch einen Internetanschluss hatte, gab es damals schon so einzelne amerikanische, US-amerikanische Seiten wie CNN oder so. Weil ich damals Medizin- und Gesundheitsjournalismus gemacht habe, unglaublich punkten, weil ich da immer die Nase vorne hatte über Entwicklungen und über, bin immer mit Sachen gekommen, wo alle anderen gesagt haben, woher weißt du das? Und ich so, CNN, habe ich sehr cool gefühlt.
Super.
Ja.
Jetzt möchte ich einen kleinen Zeitsprung machen, und zwar ins Jahr 2017. Da hast du dich entschieden, aus dem Medienalltag auszusteigen. Du hast ja damals sozusagen die Leitung des Lebensart-Ressorts sozusagen gehabt und hast gesagt, okay, ich gebe das jetzt ab. Was war eigentlich der Grund, damals sozusagen auszusteigen?
Ja, dazu muss man vielleicht die Genese dieses Ressorts ein bisschen kennen. Ich bin 2011 beauftragt worden, also Ende 2010, vom Helmut Brandstätter, der damals Chefredakteur geworden ist, beauftragt worden, eben so ein Riesenressort aufzubauen. Mhm. Und bin da gewechselt von der vom stellvertretenden Chefredakteurin Freizeit zu diesen Job zu machen. Und das ist wirklich ein Riesenressort geworden. Da wurden zusammengeführt viele Kleinressorts, Gesundheit, Wissenschaft, Lifestyle, Genuss, Reise, dann Kinderkurier gab es damals noch. Es war riesig. Und dann waren 27 Mitarbeiter, nachdem wir auch noch beschlossen haben, die Online-Redaktion zu fusionieren mit der Print-Redaktion. Also das war ein Ongoing-Prozess, der ständig davon gekennzeichnet war, so machen wir es, na, so machen wir es nicht, so beschließen wir, dass wir es machen, na, wir machen es doch anders. Und also es ist ein Non-Stop-Change-Prozess. Und immer, wenn man das Gefühl gehabt hat, jetzt funktioniert's, war es dann eh wieder anders. Und ich bin schon leidenschaftliche Schreiberin und Journalistin und ich war zu diesem Zeitpunkt dann so 2015, 16 nur mehr Ressortmanagerin. Ich habe eine Kleinfirma in einer großen Firma geführt, weil mit 26, 27 Mitarbeitern, das ist schon…
Das ist ziemlich viel, ja.
Ja, das ist viel. Ich habe zwar schon zwei Stellvertreter gehabt und so, aber trotzdem. Dann sind wir natürlich ins Großraumbüro übersiedelt, was Vorteile hat, aber auch Nachteile. Also ich war Multitasking-Kampfsau, wirklich. Und ja, und in so vielen Bereichen, also Medizin, Gesundheit, aber auch gleichzeitig Lifestyle. Also wir haben auch, ich habe genauso Opernballdienste gemacht und bin da gesessen bis 1 Uhr in der Früh und habe am nächsten Tag, weiß ich nicht, die Wissenschaftsstory ansagen müssen in der Redaktionskonferenz. Und das war dann schon ein bisschen so, ich bin viele und halt so schizophren, mehrere Ichs, was ist jetzt gerade dran? Und ich habe gemerkt, dass ich will das nicht mehr. Mhm. Es war mir zu viel. Ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr. Ich habe es auch körperlich gemerkt. Und ich habe gewusst, irgendwas muss sich ändern. Und es kam damals in dieser Phase aufgrund von Einsparungsmaßnahmen auch zu mehreren Kündigungswellen beim Kurier. Und das hat dann auch immer wieder mein Ressort betroffen. Und das war auch immer sehr schwierig. Das waren ja zusätzlich ganz schwierige psychische Prozesse für die Mitarbeiter, für mich selbst, die das ja mittragen musste. Und irgendwann habe ich dann gesagt, wisst ihr was, nehmt mich statt zwei meiner MitarbeiterInnen. Und das war natürlich, nein, sicher nicht. Also Ehre, toll, wunderbar, aber irgendwann ist es dann doch so gekommen, weil ich gesagt habe, ich bin eine journalistische Marke, ich kann auch frei am Markt überleben mit dem Kurier gemeinsam. Wir haben einfach den Vertrag aufgelöst und haben einen anderen Vertrag gemacht auf freier Basis und ja, eine wirklich sehr, sehr gute Entscheidung. Ich habe es nie bereut.
Also du hast Tempo rausgenommen, aber das hast du jetzt in deinem Leben sozusagen auch weitergeführt, dass du sagst, okay, Tempo rausnehmen, nicht alles annehmen oder bist du wieder zurückgefallen? Also wenn ich deinen Lebenslauf so sehe und was du tust.
Ja, es ist gut. Nein, ich habe mein letzter Arbeitstag beim Kurier war Ende August, das weiß ich noch, und ich habe mir gedacht, chillig, und jetzt beginnt das chillige Leben. Und ich war schon sehr, also das ist so in mir drin, so immer so diese Existenzängste, das ist so ein Teil von mir. Und dann war ich plötzlich selbstständig. Ich habe mit dem Kurier einen Mega-Vertrag ausgemacht, wo ich sehr viel auch weiter frei schreiben musste, die Kolumnen plus sehr, sehr viele Geschichten. Und trotzdem sind dann auch von anderen Aufträge gekommen und ich habe alles angenommen.
Aber glaubst du...
Das war journalistische Arbeit, das war halt nicht Management. Aber ich habe mich trotzdem übernommen.
Aber es gibt ja viele Umfragen, eben, die zeigt, dass durch die Digitalisierung der Arbeitsstress extrem steigt. Glaubst du, dass die jüngeren Menschen damit besser fertig wären? Also ich habe eher das Gefühl, dass sie eher noch mehr Freizeit wollen und sich den Stress irgendwie wegwünschen würden. Also wie siehst du das in der neuen Generation?
Ich sehe das tatsächlich so, also da gebe ich dir recht. Ich hatte ja viele jüngere Mitarbeiter, signifikant jüngere. Das waren halt eben die Onliner, die zu uns gekommen sind, und da hat man gemerkt, die haben eine ganz andere Arbeitsweise. Die sind da gesessen, eben mit solchen Kopfhörern und waren in ihrem Tunnel drinnen. Und das Ziel war auch getrieben vom Druck, der kam, es müssen so und so viele Online-Geschichten raus. Und dann hieß es wieder, es muss mehr Qualität, es muss mehr Menge. Also wenn dann irgendwas aktuell war, habt ihr das schon? Ist das schon online? Warum ist es noch nicht online? Und so, also das war diese Zeit. Und ich glaube, auch die jungen Menschen sind eben am Ende nur Menschen. Das hat was nichts mit dem Alter zu tun, sondern wir sind nur bis zu einem gewissen Grad multitasking-fähig. Das menschliche Gehirn ist gar nicht dafür gemacht, um so viele Sachen gleichzeitig zu tun. Und das ist sehr viel gleichzeitig. Und das unterschätzen ganz viele. Und es wird da viel, meiner Meinung nach, etwas gefordert, was nicht in der menschlichen Natur ist. Ja. Und ich kann es verstehen, warum manche sagen, ich will das nicht mehr so. Ja. Das ist nicht gesund für mich.
Aber du hast schon vorher angesprochen, deine Kolumnen.
Ja.
Deine erste Kolumne war ja Sex in der Freizeit, die du 2002 gestartet hast. Heute ist es ja ziemlich normal, öffentlich über Sexualität zu sprechen. Damals war das etwas anders. Waren eigentlich alle beim Kurier sofort on board? Oder haben sie gesagt, okay, schwieriges Thema, wollen wir das überhaupt angreifen? Wie ist das damals abgelaufen?
Ich wollte es nicht angreifen.
Okay.
Nein, es ist ja nicht im Kurier erschienen, sondern, oder erscheint ja in einem Freizeitmagazin am Samstag. Und es war nicht meine Idee, sondern der damalige Chefredakteur und Gründer der Freizeit, der Michael Horowitz, der ja leider verstorben ist, hatte damals die Idee, das zu machen. Er hat zu mir immer Frau Doktor gesagt, weil ich halt also auf Medizin und Gesundheit auch spezialisiert war. Und er hat zu mir gesagt, Frau Doktor, wir brauchen mehr Sex. Und ich habe, wie, was, wo? Und er hat gesagt, ja, du musst eine Kolumne schreiben und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, nein, es ist eh schon überall Sex, auch online und bla. Und er hat gesagt, du machst es anders, überleg da ein Konzept. Und ich habe dann mit meinem Mann geredet. Und der Rest ist Geschichte.
Und die zweite Kolumne heißt hier Paradox mit Doppel-A.
Genau.
Die schreibst du ja zusammen mit deinem Mann Michael Hufnagel, der auch lange beim Kurier war und jetzt beim Red Bull Media House arbeitet. Und da behandelt ihr Themen, die euch in eurer Beziehung und Ehe beschäftigen. Und das war im Jahr 2012, also wirklich auch eine sehr frühe Zeit, weil, was wir recherchiert haben, im Jahr 2012 wurde das Wort Shitstorm in der Schweiz zum Wort des Jahres gewählt. Also gerade zu dem Zeitpunkt, wo das Shitstorm das große Thema wurde, habt ihr mit eurer Kolumne begonnen. Gab es damals schon öffentliche Empörung über das Thema, dass sozusagen zwei Journalisten, Journalistinnen dahergehen und sagen, okay, ich erzähle was über mein Leben?
Nein,
gar nicht.
Überhaupt nicht. Okay. Das wurde unglaublich gut angenommen, weil wir es ja, das ist ja eine überzogene, satirische Kolumne, die sich ja selbst nicht so ernst nimmt. Und wir haben immer gesagt, wir machen Alltagsmücken zu Elefanten. Wir zoomen Dinge aus unserem Beziehungsleben heraus, die auch teilweise so Klassiker waren wie Geschirrspüler einräumen und so weiter. Also wirklich diese ganzen Sachen, die halt Menschen, wenn sie lange zusammen sind, auch erleben, was halt so am anderen nervt. Und das haben wir dann einfach überspitzt, kabarettistisch erzählt.
Okay, aber ihr teilt ja sehr viel Privates mit der Öffentlichkeit. Wie kann man die Privatsphäre da trotzdem bewahren? Wenn man eure Kolumnen hört, auf der Bühne sieht oder den Podcast hört, was auch immer, dann weiß man schon sehr viel über die Personen auch, oder?
Das ist da muss man aufpassen.
Okay.
Das könnte auch täuschen. Also ich sag's noch einmal, es sind Alltagsszenen. Okay. Es ist das, was so in den Niederungen des täglichen Lebens passiert. Richtig intime Einblicke, so wie unser Beziehungsleben so in der Tiefe funktioniert, haben wir nie gegeben. War auch nie Sinn und Ziel dieser Kolumne, weil es dann vielleicht nicht immer lustig gewesen wäre. Okay.
Aber 2014 seid ihr dann auf die Bühne.
Ja.
Ja. Wie lange habt ihr da sozusagen gespielt?
Lange, lange gelaufen. Also wir haben dann 2019 ein zweites Programm gestartet.
Okay.
Erstaunlich, weil das Ganze hat ja so angefangen, dass wir immer wieder im Rabenhof eingeladen waren zur langen Nacht der Kolumnisten. Und der Thomas Kratzer, Direktor vom Rabenhof, hat damals gesagt, ihr müsst eure Kolumne irgendwie, da können wir da was machen, Und ich habe immer gesagt, Thomas, ganz ehrlich, ihr bei euch im Theater gehen an die 300 Leute rein, wer soll wegen unserer Kolumne kommen? Ja. Und er hat gesagt, das funktioniert. Und dann haben wir ausgemacht, okay, wir machen zwei Vorstellungen. Da haben wir gesagt, das schaffen wir, dass wir mit Freunden, Bekannten, Kollegen die das füllen, das geht sich schon irgendwie aus. Und dann ist es online gegangen, also zum Kartenverkauf. Und ich weiß noch, wir sind in Griechenland am Strand gelegen und ich schaue da rein und ich sehe, beide Vorstellungen sind ausverkauft innerhalb eines Tages. Und ich habe gesagt, Michi, ich glaube, wir müssen jetzt ein Programm schreiben.
Okay.
Wir haben unglaublich viele Vorstellungen allein im Rabenhof gehabt, sind weit über 100 gewesen letztendlich. Und wir sind dann auch getingelt. Wir waren ja auf allen größeren Kabarettbühnen im Osten Österreichs.
Was hast du von der Zeit mitgenommen? Ich meine, das ist doch etwas anderes, wenn man sozusagen auf der Bühne sitzt und sozusagen die Geschichten erzählt, als man schreibt.
Eine unglaublich wichtige Erfahrung in meinem Leben gewesen, mich erstens einmal auf eine Bühne zu trauen, was ja zu zweit wieder leichter ist, weil man einander trägt. Ja. Mhm. Und natürlich lernt man unglaublich dazu, weil am Anfang hieß es, ja, ihr seid keine Kabarettisten, also führt euch auch nicht als solche auf. Das heißt, wir haben immer brav gelesen und haben aber uns dann immer mehr getraut, weil man sozusagen in Schwingung mit dem Publikum geht und sieht, was geht, was funktioniert und worauf reagieren die. Und das war ein permanenter Lernprozess und der war sehr persönlichkeitsprägend und hat unglaublich Mut gemacht und war, wie soll ich sagen, das war schon eine sehr, sehr tolle Zeit, ja.
Wenn ich mir die großen Kabarettisten anschaue, die nützen ja komplett die Social-Media-Plattform total, ob das jetzt TikTok ist oder Instagram oder Facebook. Wäre das für euch auch etwas, wo ihr sagt, okay, ihr nützt einmal diese Kanäle, um sozusagen noch mehr Reichweite aufzubauen oder macht man einen eigenen TikTok-Kanal zum Thema Paradox? Habt ihr das euch schon angedacht oder ist das ganz weit weg?
Also der Kurier hat ab 2012, 2013 oder so, hat er ja so kleine Clips gemacht mit uns zur jeweiligen Kolumne. Das war halt auch immer sehr viel Arbeit und das war auch ganz lustig, die sind auf YouTube sogar immer noch zu finden. Wir selbst haben das dann im Rahmen unserer Vorstellungen, die haben so gut für sich selbst funktioniert. Wir waren so überrascht, dass wir das eigentlich nicht gemacht haben. Wir haben zwar Ankündigungen so gehabt, das schon auf Video, aber dass wir so extra was gemacht hätten, nein. Das ist uns auch zu viel Arbeit, wenn man weiß, wie unglaublich aufwendig das ist. Dass das professionell gemacht ist, muss man das technische Know-how haben und die Ausrüstung und so. Das haben wir uns, ehrlich gesagt, erspart.
Aber kann ja noch kommen.
Kann noch kommen, aber momentan nicht.
Es gibt schon sehr viele Beziehungsthemen auf TikTok und Co., wo man halt in Ehe spielt und viel erzählt, was sozusagen der Unterschied zwischen Mann und Frau oder wie auch immer.
Ja.
Und es gibt schon sehr lustige Sachen. Also TikTok ist halt sehr viel auf Fun aufgebaut und die anderen Kanäle sind ein bisschen seriöser. Wir bei der 123C Digital Consulting unterstützen ja unsere Kundinnen und Kunden dabei, mit unserem 123C Reifegradmodell die Herausforderung der Digitalisierung zu meistern. Und da führt sozusagen oft der stetige Wandel zu Überforderung und auch zu Unsicherheit. Du hast ja auch als Beziehungskolumnistin den Übergang von diesen analogen Beziehungen hin zu den Beziehungen im digitalen Raum miterlebt. Was hast du da für Beobachtungen gemacht, wie sich diese Zeit da verändert hat?
Das war revolutionär. Ja. Also ich kann mich erinnern, ich bin damals auch in einem Büro gesessen. mit einer Frau, die ihren Partner über online kennengelernt hat. Und da hat man auch gesagt, ah, das funktioniert und so weiter und so fort. Und das waren so wirklich die Anfänge. Und natürlich ist es so gewachsen und ist immer mehr zum Thema geworden. Und heute ist das, finde ich, schon fast unübersichtlich. Und diese Dating-Trends, die es da ständig gibt und diese ganzen Phänomene von Ghosting bis was weiß ich, wie das alles heißt, das ist schon overwhelming, wenn ich es jetzt auch im Englischen benennen möchte.
Es ist schon spannend, dass eben viele schon ganz oft mit diesem Online-Dating umgehen. Also früher war das ja ein bisschen verpönt, meiner Ansicht nach.
Ja.
Jetzt ist es schon so, man spricht offen darüber und sagt einfach, dass es so ist und dass man sich auch online kennengelernt. Das war früher, glaube ich, schon ein bisschen anders auch von der Zeit her. Da hat man es eher versteckt, weil diese Online-Plattformen vielleicht auch ein bisschen diesen verruchten Touch hatten, dass es sozusagen eher was anderes geht als das Online-Dating. Glaubst du eigentlich, dass es derzeit viel schwieriger ist, Verbindungen aufzubauen, als man früher möglich gemacht hat, dass man in die Lokale geht und da versucht, mit den Menschen zu reden? Wie siehst du das aus deiner Erfahrung heraus?
Ich glaube schon, weil wo hat man einander kennengelernt? Vielleicht auch irgendwo mal in einem Park oder sonst irgendwo, wo man saß und geschaut hat und dann sieht man ein Gesicht von einer anderen Person und dann lächelt man und vielleicht wird man dann angesprochen. Oder was weiß ich, also sprich den anderen an. Heute, ich meine, jetzt bin ich da mit der U-Bahn hergefahren. Ich habe es ja auch gemacht, weil ich habe Mails beantwortet in der U-Bahn. Man schaut nur ins Handy. Also das Handy, das Smartphone hat eine gigantische Omnipräsenz. Und wir sind so mit dem beschäftigt und ich weiß nicht, was da vielleicht verloren geht, aber das klingt jetzt so, als würde eine ältere Dame über etwas, was Fakt ist, philosophieren. Es ist nun mal ein Teil unserer Realität. Ich denke nur, es braucht wirkliche Bewusstsein des Umgangs damit. Und da gehören schon Kinder darauf aufmerksam gemacht. Ich bin seit kurzem Großmutter und da denke ich mir schon, hoffentlich kriegt dieses Kind die Skills und Tools schon von klein an und wird so geleitet durch diesen Dschungel an Dopamin-Triggern, die da entstehen, dass es eben nicht so ein Gehirn entwickelt, das einfach ständig diese Abwechslung braucht, ja.
Was ich mitbekommen habe in meinem fast 40-jährigen Berufsleben jetzt, dass die neue Generation es sehr oft vermeidet, wirklich zu telefonieren. Das ist so, man schreibt schnell was und mit ist erledigt. Und wenn ich dann sage, okay, bitte ruf dort an und frag nach oder was anderes, ist wie ein No-Go, um Gottes Willen. Man spricht vielleicht eine Message drauf, genau, auf WhatsApp, das ist noch okay. Aber jetzt anzurufen, sich mit der Person zu unterhalten, ist ganz weit weg. Ja. Und das widerspiegelt sich dann, glaube ich, auch in den Online-Dating-Plattformen, dass man dann irgendwo hingeht, am Handy sitzt und dann natürlich sehr schwer mit Leuten in Kontakt kommt, weil sozusagen auch keine offene Kommunikation da ist. Ne?
Das stimmt. Also ich habe eine 24-jährige Tochter, und alle Anliegen, alles, was ist, alles kommt über WhatsApp. Das kommt dann immer so, boah, das ist so anstrengend, weil es geht immer bing, 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 bing. Da weiß ich, Katharina, so heißt die Tochter, braucht irgendetwas. Und dann kommen 15 WhatsApps hintereinander, wo sie so Futzler schreibt und dann irgendwann einmal eine Sprachnachricht. Und ja, natürlich ist das eine ganz andere Form der Kommunikation, auf die man sich einlassen sollte, aber nicht ausschließlich.
In deinem Buch Lustsprünge behandelst du ja Sexualität, ein Thema, das sich mit der Zeit sehr stark gewandelt hat. Glaubst du, dass es derzeit Bereiche gibt, in denen viele unsichere geworden sind aufgrund der Digitalisierung?
Ich denke schon. Also es kommt schon mal auf die Präsentation an. Im digitalen Bereich ist ja alles möglich. Du kannst ja ein Bild von dir liefern, wie es eigentlich der Realität gar nicht so wirklich entspricht. Und das ist ja auch irgendwo die Idee, wenn man so im Sinne von Optimierungsalgorithmus, ja, also ich weiß, wenn ich nicht so ausschaue oder so bin, werde ich weggewischt. Da entsteht schon auch eine Form von innerer Druck, denke ich mir. Und das ist sicher nicht einfach. Und natürlich der Umgang miteinander, weil ich habe immer wieder, also da kriege ich auch Mails von Menschen, die sagen, ja, und dann trifft man sich und das Match war ja gut und so. Und dann trifft man sich und redet und dann steht der auf einmal auf und sagt, sorry, aber interessiert mich nicht. Das gibt's, also das sind schon auch der Form des Umgangs miteinander, der hat sich schon auch verändert, wo ich sage, ja, hätte man das früher so gemacht, früher hat man sie wenigstens am Vierteltelefon verleugnen lassen von der Mutter. Da sagt Mami, bitte sag, ich bin nicht zu Hause.
Ich glaube, die Schwierigkeit in dieser schnelllebigen Zeit ist auch, dass man gar nicht bereit ist, sich auf jemanden wirklich auch einzulassen. Diese Wischer-Generation sozusagen in den Apps oder wenn man Leute trifft, dann bewertet man sehr, sehr schnell Personen und man ist gar nicht bereit dazu, sich länger mit der Person auseinanderzusetzen, tiefere Gespräche zu führen, um die Person auch wirklich kennenzulernen. Das ist so das, was ich auch wahrnehme in der Richtung.
Naja, weil ja, es könnte ja an der nächsten Ecke schon was Besseres lauern. Ja. Und das ist es ja, dieses Gefühl, da gibt es noch was Besseres und da gibt es noch was Optimaleres. Das wird ja auch vorgegaukelt. Also ich meine, es gibt ja zig Bücher dazu, was passiert mit unseren Gehirnen. Die Entwickler wissen ja ganz genau, was sie machen müssen, damit unser Dopamin-Ding da oben im Hirn anspringt und sagt, mehr, 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 ich will mehr und ich will noch mehr was Neues und da muss noch was Besseres und Spannenderes geben und so. Funktioniert das ganz sicher auch auf dieser Ebene. Mhm. Ich will das nicht pauschalieren. Ich glaube, dass es gefährlich ist zu sagen, alle funktionieren so. Es ist eine Tendenz. Ja. Ich bin mir ganz sicher, dass es auch viele junge Menschen gibt, die sich ganz normal noch kennenlernen. So, ich sehe es ja bei meinen Kindern. Ja. Also die haben sich wirklich persönlich kennengelernt. Und also niemals so sagen, es sind alle und alles ist böse. Es hat wie immer Vorteile und hat auch Nachteile, so wie immer alles.
Ja, es gibt ja einen Gegentrend, das ist neue Biedermeier, kommt ja wieder retour, ne? Dass man sich so zu Hause trifft, dass der Partys macht und nicht mehr so oft weggeht. Das ist auch aufgrund der Corona-Geschichte so entstanden und das ist sehr interessant zu beobachten, dass das wieder da ist. In deinen Büchern sprichst du auch von Ritualen und Alltagsgewohnheiten in einer Ehe. Denkst du nicht, dass solche Routinen einer Beziehung sozusagen, dass das jetzt langweilig werden kann oder stärken diese Rituale in einer Beziehung das Leben? Machen die das einfacher? Wie siehst du das?
Also ich habe erst unlängst eine Kolumne darüber geschrieben. Es ist mittlerweile wirklich auch scientifically proved, dass Rituale ein ganz wichtiger Bestandteil für Langzeitbeziehungen sind. Es geht hier wirklich um bewusst gelebte, zugewandte Rituale im Sinne von liebevoller, empathischer Zugewandtheit, also nicht um Alltagsrituale wie schnell mal in der Früh gemeinsam einen Kaffee trinken, sondern in dem Bewusstsein zu sagen, ich sehe den anderen und ich wende mich dem anderen zu und da gibt es Rituale, wir gehen Hand in Hand, wenn wir mal spazieren oder ich bringe dir in der Früh den Kaffee ans Bett mit der Frage, wie war deine Nacht oder sonst was. Das ist etwas, was das Miteinander und die Verbindung zueinander sehr stärkt und eigentlich nicht langweilig ist, sondern eher eben, wie gesagt, das ist im Sinne von eines guten Miteinanders, ja.
In deinem zweiten Buch mit dem Titel Du machst mich wahnsinnig zitierst du ja Federica Fellini, der gesagt hat, die Ehe ist ein Spielplan mit gleichbleibendem Repertoire. Klingt fast ein bisschen nüchtern aus meiner Perspektive heraus. Aber wie schaffst du es in einer langen Beziehung, dieses Repertoire spannend und lebendig zu halten?
Ja, das war ja nicht von mir allein das Buch, sondern es ist ja mit Michael entstanden. Das ist ein Kolumnenbuch, ja. Manchmal braucht es die großen Gesten. Manchmal braucht es auch große Rückschritte, um wieder einen großen Schritt vorwärts zu machen. Und ich sage, Beziehung ist ein Prozess. Das ist keine Sache, die in Stein gemeißelt ist, sondern das ist ein ständiges sich selber hinterfragen. Also wirklich sich selbst als Individuum. Wir leben in einer Zeit der Individualisierung. Jeder möchte eigentlich ganz viel von sich selbst rausholen und schauen, wer bin ich, was bin ich, wohin will ich. Und es ist auch die Möglichkeit, Beziehung ist ja heute nicht mehr wirtschaftlich geprägt, wir müssen zusammenbleiben, um das und das zu erreichen oder so, sondern wir haben heute alle Möglichkeiten. Und das ist schwierig auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch eine Chance. Aber umso bewusster muss man damit umgehen, um diese Vielfalt an Möglichkeiten auch gut für sich zu nützen und für sich als Paar. Und deswegen sage ich, das ist ein Ongoing-Prozess und da darf es ruhig auch mal schräg sein. Also im Sinne von, wollen wir das alles noch so, wie wir es jetzt leben? Die Kinder sind außer Haus, braucht es da vielleicht jetzt was anderes?
Aus meiner Erfahrung heraus, also was ich mitgenommen habe, den ganzen Beziehungen, ist immer, dass man immer versucht, die Mitmenschen so richtig zu bewerten. Ne? Und diese Bewertung finde ich immer sehr, sehr negativ, sondern dass man die Menschen nicht so akzeptiert, wie sie sind, sondern man versucht immer sozusagen das Positive und Negative herauszuarbeiten und sagen, okay, du machst das deswegen, weil du so, so bist. Ne? Ist es auch ein Thema in euren Beziehungskolumnen, dass man diese Bewertung einfach einmal lassen sollte und den Menschen so akzeptiert, wie er ist?
Naja, also so wie wir schreiben, dieses Lustige ist dann schon ein Bewerten auch. So wie wir unsere Beziehung leben, natürlich hatten wir auch ganz viele Momente und schwierige Momente, wo es genau um dieses Thema Bewerten ging. Mittlerweile sind wir wirklich so weit, dass wir sagen, keine Erwartungshaltung, falsch, ganz schlecht. Und auch den anderen so anzunehmen, wie er ist. Und das ist oft nicht sehr einfach, weil ja, man wird älter und man kommt dann auch gerade an den Punkt, wo man sagt, ja, war das, was wir da jetzt gemeinsam oder was ich erlebt habe, war das alles, möchte ich nochmal ganz was anderes und so. Und dazu hat ja jeder sein Recht, auch ab einem gewissen Alter nochmal nachzuschauen, hey, wer bin ich oder wer will ich dann doch noch werden und so. Und da braucht schon den zweiten dazu, der sagt, ja, okay, ich bin on board, ich nehme dich einfach so jetzt in deinem Prozess. Es ist gut so. Und solange die Liebe da ist und solange, das ist schon wichtig. Also wenn man irgendwann einmal sagt, Liebe, boah, tot, da geht es nichts mehr, dann muss man sagen, ich glaube, jetzt müssen wir uns vielleicht doch trennen.
Die Digitalisierung hat ja mittlerweile auch unser Sexleben beeinflusst, von den Dating-Apps bis hin zu den Online-Plattformen, auf denen man ja jede neue Form von Sexualität erkunden kann. Was glaubst du, welche konkreten Auswirkungen hat sozusagen dieses digitale Selbstleben mit uns gemacht? Was ist da entstanden?
Ich finde, es ist Gutes entstanden. Es ist Vielfalt entstanden. Das Anerkennen der Diversität, dann auch diese Möglichkeit, Dinge zu finden und zu leben, Klammer auf, solange sie niemandem anderem schaden, ja, die gut zu einem passen, ein offenerer Umgang mit dem Thema. Ja, also ich denke in dem Sinne, ja.
Aber wir sprechen jetzt auch schon von der Generation Porno. Das sind wirklich die Kinder und Jugendlichen, die auch mit dieser sozusagen neuen Sexualität groß werden, auch mit der Pornografie im Internet. Man hat irgendwie die Angst, dass sie dadurch emotional abstumpfen und auch verrohen, definitiv. Glaubst du, dass die neue Generation mit dem Thema richtig umgehen kann, wenn sie schon sehr früh mit sozusagen Pornografie in Kontakt kommen? Oder ist das eher ein großes Problem in der Gesellschaft?
Nein, da gibt es immer wieder Studien dazu, da gibt es immer wieder Geschichten dazu. Selbstverständlich ist das ein Thema, weil natürlich gewisse Praktiken da sichtbar werden und diese jungen Menschen dann denken, so ist Sex und so muss Sex funktionieren und da gibt es auch Untersuchungen dazu. Auch hier sind die Eltern und ist die Gesellschaft und die sexuelle Aufklärung ganz wichtig zu sagen, das ist ein Aspekt von Sexualität, ja. Aber das ist nicht Sexualität, sondern Sexualität ist gerade für so junge Menschen auch zu schauen, nicht irgendwelchen Vorbildern oder Bildern, die da irgendwo im Internet zu finden, zu folgen, sondern was möchte ich gerne und dieses vielleicht behutsamere Vorgehen. Da sind wir natürlich als Gesellschaft extrem gefordert, darauf zu achten, dass Kinder rechtzeitig adäquat aufgeklärt und ja, geführt werden, auch wenn das urpeinlich ist und so. Aber sie müssen wissen, dass das, was sie da im Internet vielleicht schon mit 11, 12 sehen, nicht das ist, sondern dass das bewusst gestaltete Bilder sind, um halt eine Erregung zu inszenieren oder Zuschauer zu lukrieren. Ja.
Die Erotikindustrie ist ja immer noch stark auf heteronormative und cis-männliche Fantasien ausgerichtet. Aber es gibt ja auch viele alternative Bewegungen, die andere Körper oder andere Fantasien und Vorlieben in den Fokus rücken. Wie zum Beispiel die Plattformen für ethische Pornografie. Denkst du, dass diese Vielfalt ohne die Digitalisierung überhaupt möglich gewesen wäre?
Na, denke ich nicht.
Okay.
Ja, ich glaube, da ist die Digitalisierung schon sehr wichtig.
Okay.
Ja, und hat auch einen Beitrag zu leisten.
Wir haben vorher schon sehr viel über diese sozialen Medien gesprochen und es gibt ja viele Personen, die derzeit schon digital Detox machen. Glaubst du, ist es wichtig, auch in einer Beziehung einmal zu sagen, okay, jetzt machen wir mal so 2 Wochen mal digital Detox und legen die Handys weg und schauen uns nicht an, was derzeit in der großen weiten Welt passiert?
Theoretisch wäre es spannend. Ich kann es mir jetzt, durch das, dass wir beide Journalisten sind, wird es schwierig. Okay. Also das geht einfach nicht. Und im Urlaub, ja, im Urlaub praktiziert man das natürlich schon, dass man einfach sagt, ja, jetzt lassen wir mal das Handy ausgeschaltet. Aber wir sind schon auch im Gehirn mittlerweile drauf programmiert, dass man sagt, naja gut, aber es könnte ja jemand ein WhatsApp schreiben, weil er aus der Familie was braucht oder sonst was. Aber was dann halt stark zurückgenommen wird, ist alles, was Social Media betrifft. Wobei mein Mann wirklich schon seit langem beschlossen hat, Social Media Aktivitäten massiv zu reduzieren, bis gar nicht mehr. Und er hat wirklich extrem viel gemacht und geschrieben. Aber er hat selbst auch, über das hat er ja auch öffentlich geredet, ein Burnout gehabt. Und das war auch so ein Wendepunkt in der ganzen Geschichte.
Wie denkst du, wird sich denn unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und unser Verständnis von Liebe und Partnerschaft in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten verändern? Wird es einen Gegentrend geben oder wie siehst du das?
Ja, also es gibt ja dazu auch schon wieder Forschung und Experten, die sagen, so schaut Future Sex aus. Da wird natürlich auch davon gesprochen, dass man vielleicht von sich selbst Avatare machen kann, die dann einander kennenlernen in virtuellen Räumen und all diese Dinge. Ich glaube, da wird schon noch ganz viel auch mit künstlicher Intelligenz geben. Es wird die Vielfalt noch größer, es werden die Möglichkeiten noch größer. Ja, da wird es mehr Angebot und was wir uns vielleicht noch gar nicht vorstellen können, auch im Sinne von Solosexualität, also im Sinne von ich bin eigentlich mit mir allein zufrieden, möchte aber trotzdem Sexualität, da wird es auch viel geben, gibt es eh jetzt schon auch. Trotzdem glaube ich, dass das Miteinander und dass der Mensch immer eine Rolle spielen wird und dass es auch da neue Entwicklungen geben wird in diese Richtung.
Und die Beziehungen rücken ja auch definitiv in den Fokus in Zukunft, weil auch Matthias Horx, der deutsche Publizist und Zukunftsforscher, hat auch schon gesagt in einem Artikel, Zukunft entsteht, wenn Beziehungen gelingen. Das ist sozusagen Richtig. Das große Thema und das glaube ich, das wird auch weiterhin so sein. Ne?
Das ist meine absolute Überzeugung. Ich bin eine unglaubliche Treiberin und Verfechterin der Idee eines Miteinanders und der Idee einer Beziehung. Und es beginnt mit einer guten Beziehung zu sich selbst, ja, indem ich mich entdecke, jetzt nicht im sexuellen Sinn, sondern einfach im menschlichen Sinn und schaue, wer ich bin, das dann wirkt sich wieder auf das Zusammenleben mit dem Partner, mit der Familie und so weiter aus. Und ich denke, das ist so unglaublich wichtig zu wissen, dass wir soziale Wesen sind. Wir können nicht allein leben, einsam sein. Wir brauchen einander mehr denn je in so komplexen Zeiten. Wir brauchen menschliche Netzwerke und digitale Netzwerke. Und leider ist Social Media auch, holt alles auch raus an Negativen, was in Menschen drinnen steckt. Das ist traurig, ja, aber so ist es nun mal. Aber ich glaube, der umso wichtiger ist, dass wir uns an einen riesen Tisch setzen und da mal auch wieder netzwerken.
Bevor wir zu unseren 1, 2, 3 Fragen kommen, Weihnachten steht ja vor der Tür. Und Weihnachten ist immer sozusagen das Fest der Krisen in den Familien. Welche Tipps kannst du denn sozusagen aus eigener Erfahrung unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, damit Weihnachten wirklich sozusagen friedlich verläuft und ein Fest der Liebe wird?
Ich gebe ungern Tipps, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also Ratschläge, nein, also ich glaube, ich kann nur inspirieren dazu, dass ich sage, befolgt keine Tipps, sondern schaut, was euer Bedürfnis ist. Also ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Zwänge von außen, so muss Weihnachten sein, aber es wäre hohe Kunst, sich genau davon einmal zu lösen und zu sagen, im Sinne der Liebe und des Miteinanders, wie können wir das so gestalten, dass es für uns gut ist? Also es ist vielleicht mal ganz was anderes jenseits dieses Eingefrorenen, wir müssen beweglicher werden, dann kann das auch gut werden.
Vielen Dank. Gut, jetzt kommen wir wirklich zu unseren traditionellen 1, 2, 3 Fragen. 1, 2, 3. Bei der ersten Frage gibt es eine Antwortmöglichkeit, bei der zweiten 2 und bei der dritten 3. Und los geht's. Erste Frage. Du wolltest ja ursprünglich Medizin studieren. Welcher Fachbereich hätte dich da besonders interessiert?
1. Chirurgie, aber das wäre schrecklich ausgegangen.
Warum?
Naja, ich kann nicht einmal stricken oder eine Nähmaschine bedienen, geschweige denn einen Knopf annähen. Also nein. Das wäre dann schon sicher was anderes geworden.
Okay, alles klar, super. Zweite Frage, welche zwei Dinge sind für dich absolut unverzichtbar, wenn es um gute und konstruktive Beziehungen geht?
2. Empathie und Mut zur Veränderung.
Okay. Dritte Frage, du hast in deinem Leben schon so viel ausprobiert und gewagt. Welche drei Dinge stehen noch auf der Bucketlist, die du noch unbedingt machen möchtest?
Vielleicht noch mehrere Bücher schreiben.
Mhm.
Dann, ich habe nichts mehr auf der Bucketlist. Irlandreise.
Auswandern irgendwo hin oder
nicht? Okay. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht auswandern, das ist gar nicht in mir drinnen. Ich bin in Frieden mit mir selbst. Ich muss ehrlich sagen, mir fällt da jetzt auch...
Mehr Enkelkinder.
Nein, auch da nicht, weil das übt ja Druck auf meine Kinder aus. Ich bin nie die Oma gewesen oder die Frau gewesen, die gesagt hat, was ist jetzt mit den Enkelkindern? Sind sie das? Ist gut. Und jeder soll selber entscheiden, ja.
Liebe Gabriele, es war wirklich schön, dass du da warst. Danke für deine Zeit und das tolle Gespräch und viel Spaß bei all deinen neuen Vorhaben. Vielen Dank.
Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform da. Vielen, vielen Dank dafür. Und vergesst nicht, uns zu folgen, damit ihr keine der zukünftigen Folgen verpasst. Denn die nächste spannende Episode ist schon in Arbeit. Und falls ihr mal einen Blick hinter die Kulissen unseres Podcasts werfen wollt oder mehr über unsere Arbeit bei 1-2-3-C Digital Consulting erfahren möchtet, schaut gerne bei uns auf LinkedIn, Instagram und Facebook vorbei. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder an Bord. Digitale Grüße, euer Harald Grabner.
Wie steht es um die digitale Reife Ihres Unternehmens? Mit dem 1-2-3-C Reifegrad-Score erfassen Sie in nur 8 Minuten den Status quo Ihrer Transformation. Erkennen Sie gezielt Ihr digitales Potenzial für mehr Strategie, Planungssicherheit und operative Effizienz. Jetzt auf www.digitalerreifegrad.com.